hole echt mit persönlichen Sachen ein bisschen aus. Die Serie, die ist ja eigentlich entstanden wegen meiner oder unserer Auszeit. Wir haben nach 32 Jahren, muss ich das mal vorstellen, nach 32 Jahren vollzeitlich dienen, haben wir dürfen Schnauf holen. Und mein allererstes Ziel war, in dieser ganzen Zeit zur Ruhe zu kommen. Auszusteigen, runterfahren, zur Ruhe zu kommen. Und das ist tatsächlich auch gelungen. Und gleichzeitig ist in diese Zeit hinein meine Sehnsucht hineingekommen, ein bisschen für meine Seele zu schauen. Seelsorge zu machen, Dinge abzuschliessen, zu Ende zu führen, zu bearbeiten. Und ich habe dann gemerkt, wie ich eigentlich auch ausgelaugt bin von dem Alltag, wo wir alle drinstecken, von dem gejagt sein, von dem gehetzt sein, von dem Druck, der herrscht immer wieder. Und ich habe gemerkt, ja, es tut sehr gut, der Seele zu schauen, in meinem Fall, in unserem Fall, ganz besonders auch gemeinsam. Und meine Seele zu hüten ist immer mehr zum Kern geworden von dieser Auszeit, in jeder Art und Weise. Zum Beispiel auch einfach nur in dem, dass ich an so Orten gehen wandern konnte. Es hat mir extrem gut da, meine Kräfte zu erneuern. Und das ist wirklich, manchmal ist es ja fast unheimlich, wenn man so unterwegs ist und so etwas sieht, wie einem das einfährt. Und wie einem das in der tiefsten Seele innen etwas macht, mittet, wie auch immer, mit dem was sagen, wie es einem auftanken lässt, wie es einem still werden lässt, es macht einem klein, es macht einem gross. Es ist total verrückt. Ich konnte so Sachen geniessen, wie zum Beispiel auch dieser Ort, das ist auf dem Weg von Elm nach Flims über, das ist der Senjespass, wo du oben runterkommst, dann in ein riesiges Tal, in ein erstes Höhental rein. Das hält dich einfach um. Also in so Momenten hat meine Seele gejubelt und ist zur Ruhe gekommen. Und dann sind wir dort gewesen. Das ist in Rüti. Irgendjemand heiratet nächstes Jahr aus unserer Kirche und macht, glaube ich, Hochzeitsfotos dort bei Enneas, beim Baumuseum in Rappi. Habe ich Rüti gesagt? In Rapperswil. Es ist wunderschön zum Anschauen. 3000 Bäume, wenn ihr wirklich auch mal abschalten wollt, geht ins Baumuseum auf Rappi. Enneas Landschaftsarchitekt ist im Fall kein Werbeblock, ich komme kein Geld über das. Es ist wunderschön. Wir konnten richtig schwelgen an so einem Ort und unsere Seele richtig lassen, baumeln lassen und auftanken. Und dann natürlich ein absolutes Highlight, unser 34. Hochzeitstag. In Luzern, ja genau, in Luzern können verbringen, in einem wunderschönen Hotel, eine wunderschöne Aussicht gehabt dort, ist ganz, ganz toll gewesen und wir haben so ein bisschen die alten Zeiten können aufleben lassen. Aber in dieser Zeitphase bin ich auch an so einem Ort gewesen, ist ein bisschen eine spezielle Möblierung, das ist in der Vineyard in Zürich, dort habe ich meine Soße bekommen und Steffi, das hat mir noch mal angesprochen, das Zeugnis, weil ich auch eine Versöhnung erlebt habe im ähnlichen Rahmen wie du. Ich werde das sicher einmal einisch erzählen. Also ich habe dort so einen gewaltig coolen Durchbruch gehabt von einer alten, tief sitzenden Verletzung und all meinem Misstrauen, das ich Gott gegenüber hatte. Das war wirklich stark gewesen. Und dann sind wir noch zusammen im Ländli gewesen, im Seminarhotel, und haben dort ein Seminar besucht, weil ich hochsensibler bin, kognitiv hochsensibler. Ich sage dem HSPler, das ist einfacher abgekürzt, habe ich dort auch können, mich noch mal ein bisschen ausrichten und profitieren von dem Seminar. Und in dieser ganzen Zeit ist mir das so bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass man zu seiner Seele schaut. Und darum ist die Predigtserie entstanden. In dieser Zeit habe ich auch ein Buch gelesen dazu von John Ortberg, «Hüter deiner Seele». Und ich habe mir gesagt, ich muss das alles irgendwie versuchen zu verarbeiten. Wir können noch lange darüber reden. Ich habe jetzt 5 Teile daraus gemacht. Und weil die Weihnachtszeit vor der Tür steht und wir ein neues Thema, eine neue Serie, nämlich beschenkt anfangen, wie wir auf die Gottesdienste zuschaffen wollen, an der Weihnachten habe ich mir gesagt, heute schließe ich das ab. Und ich habe gemerkt, das ist so etwas von krass, wenn man aussteigen darf aus dieser Maschinerie vom Alltag. wie wir es haben dürfen erleben. Wir haben 4 Wochen gebraucht, um wirklich runterzufahren, zum Ankommen. Aber da bist du wirklich drinnen. Also, dann, ja, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn du keine Verantwortung mehr hast, wenn du weißt, es läuft alles normal, du kannst dir deinen Tag einteilen, wie es dir passt, kannst hergehen, wo du willst. Es tut auf einmal dir zeigen, in was für einer rasenden Mülle du die ganze Zeit unterwegs bist. Und was eigentlich immer auf dir lastet. Und was dich immer jagt und antreibt. Das ist heftig. Also, ich weiss, der wenigsten ist das vergönnt, so etwas zu machen. Aber wenn ihr könnt, es ist es wert, das zu machen. So eine Auszeit. Wenn es irgendwie geht. Und ich habe gemerkt, das ist in unserer heutigen Zeit, trotz Corona, ist es umso wichtiger, wieder den Finger dort drauf zu legen. Und wenn wir den Gottesdienst schon haben, wenn wir schon so verordneten Morgen haben, wo wir uns 1-2 Stunden Zeit nehmen, zum Anhalten, genau den Finger dort drauf zu legen und zu sagen, Leute, wir müssen unbedingt dieser Sehnsucht immer wieder mal nachgeben, die in uns drin ist, in uns allen, nämlich das Gesetz einmal anzuhalten und auszubrechen und zu unserer Seele zu schauen. Und ich habe vorhin gesagt, trotz Corona, am Anfang habe ich noch gedacht, Corona, Lockdown, bringt uns alle ein neues Leben. Bringt uns allen ein neues Leben. Kannst du vergessen, kaum ist es wieder ein bisschen aufgefahren, sind alle wieder wie gesponnen losgerasen, oder? Sogar noch ärger als vorher. Und ich glaube einfach, das ganze Ketz macht uns wahnsinnig müde. Also ich weiss nicht, was euch müde macht und was bei euch dazu führt, dass ihr müde seid. Das kann natürlich sein, wenn wir zu lange aufbleiben. Selber geschuld, oder? Oder wenn wir aber auch in diesen Dingen drin sind. Das merkt man eben, wo man drinsteckt, wenn man in so einer Auszeit ist und kann ausbrechen. Wenn man die ganze Zeit studiert, welche Spur ist echt die schneller auf der Autobahn? Oder vor der Ampel, wo hat es weniger Auto? Oder man zählt schon beim Herfahren ab. Links, rechts, ganz rechts. Und dann spürt man noch ganz schnell ein, muss noch schnell schauen, dass es langt und so weiter. Gibt eine Vollbremsung. Man ist ständig in diesem Stress drin. Und das merkt man erst, wenn man ausbricht. Oder man überlegt sich, wie komme ich echt noch näher ans Einkaufszentrum zum besten Parkplatz, oder? Und hat nur schon Stress wegen dem. Oder man überlegt sich die ganze Zeit, welche Rechnungen habe ich noch nicht gezahlt? Welche E-Mails sind nicht beantwortet? Und das unangenehme Gefühl, das ich habe, wenn ich in die Teamsitzung muss. Jetzt muss ich noch grinsen, obwohl es mich angurkt. Man ist in einem ständigen Stress dort drin. Wie muss ich mich benehmen? Was muss ich anlegen, damit ich den besten Eindruck mache? Was ist ich, der weniger Kalorien hat? Es geht den ganzen Tag so. Die einen haben Geld, die können sich sagen, die sind den ganzen Tag am überlegen, welche Aktien muss ich jetzt noch schnell loswerden oder einkaufen, um noch mehr Geld zu machen. Das gibt es auch. Welches Unterhaltungsangebot ziehe ich mir heute Abend rein? Oder welche Menschen darf ich enttäuschen und welche Menschen darf ich nicht enttäuschen? Welchem Termin sage ich ja, welchem sage ich nein? Oder wie komme ich an den besten Ferienort mit dem günstigsten Angebot? Leute, das kann ein echter Stress sein. Wir sind ständig am Optimieren. Wir sind richtige Optimierungsweltmeister geworden. Es ist wirklich krank. Also mir macht nur schon das Reden müde. Ich nehme an, es macht euch beim Zuhören müde. Und dann gibt es noch den ganzen Stress. Immer gut müssen sein, gerade als Christen. Und nicht nur gut, sondern noch immer besser werden. Und der Pastor predigt auch die ganze Zeit so, wenn du ständig musst geistlich wachsen und nicht gut genug bist. Oder? Das ist ja ein Wahnsinn. Der Optimierungsding, ich lenke mir manchmal den Kopf, was abgeht. Wie man sich optimiert, oder? Mal eine schnelle Fettabsaugung, nur damit Sixpack noch besser aussieht. Einfach, dass man optimiert ist. Ich meine, optimieren an und für sich ist ja nicht schlecht. Aber wir haben es schon fast zu einem zwanghaften Wahn gemacht in unserer Gesellschaft. Und wenn es einfach eine Obsession wird, dann ist es ein Problem. Es ist sogar, oder? Es ist ja verrückt. Ich bin wandern, wie ihr es gesehen habt. Ich bin wandern und ich habe immer noch x Tourenvorschläge bekommen, also so Routenvorschläge. Wo dann jeweils ist vorgeschlagen wurde, das ist die kürzeste Route, das ist die schnellste Route und das ist die Route mit den meisten Aussichtspunkten, damit du deine Strecke kannst optimieren. Ja, jetzt geniesst doch einfach mal das Leben. Das Gleiche beim Auto, wenn ich noch von A nach B fahre, heisst es, das ist die kürzeste, das ist die schnellste und das ist die benzinsparendste Route. Es wird ständig optimiert. Optimier deine Haare, deine Haut, dein Training, dein Body, die Ernährung, deinen Arbeitsplatz und den Kohle, den du verdienst. Und Fruchten ist dabei, das ganze System redet einem ein, das muss sein, damit es uns gut geht. Damit wir glücklich sein können. Und ich bin jetzt kurz vor den 60ern. Ich habe ein bisschen Lebenserfahrung. Und wenn einem etwas immer klarer wird in die Richtung von dem Alter, dann das, dass das einfach nicht stimmt. Man braucht das nicht, um glücklich zu sein. Das ganze Ketz und Gejag, es gibt zwangsläufige Abläufe, die kann man sich schier nicht rausnehmen. Und genau darum rede ich auch heute über das. Aber es gibt Dinge, die sind völlig überflüssig. Die machen wir uns selber zum Stress. Und was wesentlich ist, ist, wir Menschen sind eine lebendige Seele, die von mehr lebt als nur Wasser, Luft, Licht, Geld und welches ist die schnellere Spur auf der Autobahn. Wir leben von Hoffnung, unsere Seele lebt von Hoffnung, sie lebt von Freude, sie lebt von gestillter Sehnsucht, sie lebt von Orientierung durchs Wort Gottes, sie lebt von der Vergebung, die ich von Gott habe, die ich von anderen bekomme. Sie lebt von einer Heimat in der Nähe von dem, der die lebendige Seele geschaffen hat, von dieser Heimat bei Gott. Da davon lebt die Seele, sie lebt nicht davon, ob ich die kürzeste Tour nehme oder die mit dem schönsten Ausblick. Von diesen Dingen lebt unsere Seele. Und wir haben die Chance, unser Leben dort drinnen so zu steuern oder zu üben zu steuern, dass mehr von dem Leben an unsere Seele herkommt, damit es uns besser geht. Und ein Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist, sie lebt vom Gnadenempfang. Es gibt das berühmte Wort von Jesus, das vielleicht schon viele Mal irgendwie gehört haben, zitiert haben oder ein Zitat davon gehört haben, wo Jesus sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist ein Seelenheilungsprogramm, echt jetzt, von Jesus. Ich glaube, Jesus hat damals, das ist aus Matthäus 11, 28 und 29, Jesus hat damals den Nerv der Menschen getroffen und ich glaube, dass er heute noch genau gleich den Nerv von uns Menschen in dieser Zeit trifft, wenn er das sagt. In dem ganzen Ketz und Stress. Er hat nicht vor 2 Wochen Ferien im Jesus-Wandercamp durch Galiläa geredet. Das ist wahrscheinlich auch gut, mit ihm einfach mal 2 Wochen gelaufen. Aber Jesus hat dort von einer beständigen Ruhe in einer Gnade, die er zu verschenken hat, geredet. In einer Gnade, die Gott schenkt, durch ihn, durch seine Anwesenheit und durch das, was er macht für die Menschen. Eine Gnade, die Menschen erreicht hat damals, weil Jesus mit ihnen geredet hat, mit ihnen unterwegs war, sie berührt hat, obwohl sie völlig nicht optimiert sind, sogar total daneben, sogar völlig verschlissen und kaputt und orientierungslos, ausgestoßen aus der Gesellschaft, krank und auch gestört. Jesus hat diese Gnade verkörpert und hat von einer Gnade geredet, dass man angenommen sein kann an einem Ort, dass man akzeptiert sein kann, dass man völlig sicher geliebt sein kann und trotz all dem, was noch nicht gut ist, einem immer wissen kann, mein Schöpfer hat mich von Herzen gern und kritisiert keine Sekunde, nörgelt keine Sekunde an mir herum, sondern sagt einfach, durch seinen Sohn, der am Kreuz gestorben ist, zu mir, ich liebe dich, du bist begnadigt, empfang Gnade, und zwar lebenslang. Jesus hat von einer Gnade geredet, die wirklich Ziel hat, die Sinn hat, die Bestimmung hat für mein und für dein Leben. Und er hat von einer Gnade für uns Christen auch geredet. Bei allem, was wir Weil wir ermutigt sind, durch die Bibel zu verändern. Bei allem, was wir wissen, wo wir sündigen, wo wir Fehler machen. Bei all dem, wo wir wachsen wollen, wo wir durchbrechen wollen. Ich habe Sehnsucht nach Erweckung. Bei all dem. Bei all dem. Ist die Gnade von Gott in Jesus die, dass wir geborgen können sein und einen Beistand haben, wo Kraft in uns auslöst, Kraft bewirkt und Kraft ist, auf die wir bauen können in dem Wachstums- oder Veränderungs- oder geistlichen Optimierungsprozess, ohne den Stress müssen zu haben, wenn ich es heute nicht schaffe, kickt mich Gott zum Himmel raus. Und das ist eine gewaltige Gnade, die wir haben. Aber diese Gnade müssen wir empfangen lernen. Und ich merke, als Christen spüre ich immer wieder, eben mir selber, dass wir einen Krampf damit haben, dass Gott gnädig mit uns ist. Ja, es gibt vielleicht Einzelne, die sagen mir, ja, aber der hat das auch ein bisschen falsch verstanden, oder, mit der Gnade. So ein bisschen mehr Zwicken ist hinter, könnte er sich schon geistlich, oder? Aber der grosse Teil von uns ist doch dort manchmal im Stressen und Hetzen. Und müsste üben, Gnade zu empfangen. Gnade von Gott. Und ich finde das schwierig. Ich finde es gar nicht einfach. Wie erkläre ich, habe ich mich gefragt, wie das geht, Gnade zu empfangen. Wenn ich würde über Sünde und Schuld reden und euch die Hölle heiß machen, könnt ihr einfach sagen, ja, da ist Gnade, Jesus. Und ihr habt Vergebung bekommen. Wäre ganz einfach gewesen. Hat die locker eine Stunde und mehr gefüllt. Und habe mich gefragt, aber nein, um das geht es mir nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, ich will es nochmal erklären an einer Geschichte. Sorry, sie hat mit meinem Burnout zu tun. Ich muss es nochmal bringen, aber es macht Sinn. Es macht wirklich Sinn. Ich habe schon, glaube ich, in der ersten Predigt etwas erwähnt vom Burnout 2003. Und ich erzähle es das einfach mal, wenn ich habe gelernt, Gnade zu empfangen, ganz praktisch. Ich denke, es könnte euch auch helfen. In meiner ersten Phase von diesem Burnout war es einfach nur wichtig, zu überleben. Buchstäblich, nur überleben. Das hat geheissen, den ganzen Tag auf dem Gusch oder im Bett liegen, zwischendurch zum Kühlschrank kriechen, etwas trinken, etwas essen, WC liegen. Ganz Tag, wochenlang. Und dann ist eine Bearbeitungs- und eine Therapiephase gekommen. Auch zwischendurch sind noch Spaziergänge angestanden, genau. In dieser Bearbeitungs- und Therapiephase hat man dann über das geredet, woher das eigentlich ist gekommen, das Burnout, und was die Wurzeln könnten sein. Und in meinem Fall hat es mehrere Elemente gegeben, die wir damals haben festgestellt, die zu dem Burnout beigetragen haben. Das ist ein Puzzle aus verschiedenen Elementen. Und das war zum Beispiel damals in meiner Situation, dass ich ein Gemeindeumfeld hatte, wo mich ständig massiv kritisiert hat. Und dann haben wir noch in der Gemeinde zwei Lager gehabt, die sich eigentlich nicht ausstehen konnten und einander auch noch gegenseitig massiv kritisiert haben. Und dann war ein Teil meine Bereitschaft, meine persönliche Bereitschaft zur Leistung bis zum Umfallen. Und meine Sehnsucht, Gott und den Menschen gefallen zu wollen. Das sind alles Puzzleteile gewesen. Und dann noch dazu, ich bin ja Papi geworden, Jahre vorher. Und ich habe noch den besten, heiligsten, grössten, tollsten, schönsten, stärksten Papi sein. Muss ja als Pastor, oder? Muss als Gemeindeleiter ein grossartiges Vorbild sein in allem. Und wer, du bist es nicht. Und hat das wollen sie. Ich habe aber gar nie ein Vorbild von so einem Vater gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, wie das geht. Und dann kommt das Letzte dazu. Also es gibt noch mehr Puzzleteile, aber das ist das wichtigste Puzzleteil. Die Hochsensibilität. Ich weiß, die meisten könnten nicht viel damit anfangen. Darum sage ich es, was das bedeutet. Die Hochsensibilität, die verunmöglicht mir eigentlich, was jemand mir sagt oder was ich wahrnehme, was ich erlebe, vorzufiltern. Das heisst, Wort, Emotionen, intensive Erlebnisse tätschen einfach zumindest in meine Seele. Ich kann ganz schlecht sagen, das lasse ich nicht an mich her. Wer kann das gut? Sagen, das lasse ich nicht an mich her. Geht mich nichts an, oh, das kratzt mich nicht. Das kratzt mich nicht, hast du auch schon gesagt. Das kann ich nicht, das geht bei mir direkt rein. Und darum bin ich auch so oft so emotional. Und darum weiss ich manchmal auch gar nicht, wie geht es jetzt weiter, weil ich so eingenommen bin von allem, was ich gerade sehe, spüre und wahrnehme, dass ich mich nicht sortieren kann. Und das hat es eigentlich unmöglich gemacht, ausgerechnet in dieser Arbeit, oder? Hat es das unmöglich gemacht, mich auch noch abzugrenzen. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass ich das Burnout reingekrachen bin. Das bringt eigentlich fast jeden um, der das so hat, um das Haar um. Und mein Therapeut hat mir dann etwas verordnet, Gnade zu empfangen. Gnädig zu sein mit mir selber. Und echt, das ist etwas vom Schwierigsten für mich, was ich irgendwie überhaupt nur leben kann. Gnädig mit mir selber sein. Ich weiss, andere können das gut, aber bleibst jetzt mal kurz bei mir. Und was ich gemacht habe, was er mir gesagt hat, ist Folgendes. Ich muss umprogrammiert werden. Innerlich. Ich muss anders anfangen denken, als meine innere Uhr tickt oder wie ich funktioniere. Und er hat gesagt, ab jetzt tust du jedes Mal, wenn du Nein sagst zu etwas, wo du merkst, es sind Anforderungen, die du willst erfüllen, aber sie tun dir nicht gut und du hast gar nicht Kraft dazu, sie zu erfüllen, gibst du dir, wenn du Nein sagst, eine Belohnung. Und er hat mich gefragt, was hast du am liebsten? So, was macht dir Spass? Was hast du gern? Und ich habe gesagt, Schocki. Schocki. Und zwar wirklich gute Schocki. Und so habe ich angefangen, jahrelang mich selber zu belohnen. Jedes Mal, wenn ich Nein gesagt habe, mit einem Praline. Ich bin gewachsen im Gnädig mit mir selber und gleichzeitig ist auch mein Umfang gewachsen. Aber es war für mich ein perfektes Tool, um Gnade zu empfangen. Weil jedes Mal, wenn ich Nein gesagt habe und ich habe mich selber belohnt, habe ich meine Prägung überlistet und habe angefangen, eine neue Furche in meine Denkweise hineinzuprägen oder zu switchen vom «Du hast es gut gemacht, weil das Ganze hast zugelassen und gestresst hast» zu «Ist gut, hast du das mal Nein gesagt?» Und das hat mir in der Seele gut getan. Wer hat schon mal das Praline gegessen und hat es nicht auch da innen gut gefunden? Und nicht nur da. Genau. So habe ich gelernt, Gnade zu empfangen. Und ich hoffe, das Bild bleibt euch. Weil ich habe, um ein Praline müssen essen, müssen anhalten, absitzen und mir die Zeit nehmen, das zu geniessen. Du kannst kein Lederach, Praline oder was will sie schnell hinterher schletzen. Geht doch nicht. Und so habe ich geübt, meine Seele zu segnen und zu schützen vor einem völlig ausgelaugt werden. Und das hat einen weiteren Effekt auch gehabt. In dem Moment, wo ich das mit mir selber konnte üben, gnädig zu sein, konnte ich mit anderen gnädiger werden. Weil der Maßstab, den ich an mich angelegt habe, habe ich immer auch an andere angelegt. Und das ist ungesund. Und ich glaube auch, wenn ihr nicht vor einem Burnout steht, aber ich glaube, in so einer verrückten Zeit, da gibt es viele Parallelen zwischen dem, was ich erlebt habe und euch. Ist es nötig, dass wir für unsere Seele schauen, indem dass wir stoppen, dass wir Gnade anfangen zu empfangen, wie auch immer es bei euch ist. Man gibt Gott euch Gnade, geht zu kennen, wie ihr das machen sollt. Aber wir müssen unserer Seele beibringen, Gnade wirklich können zu empfangen und zu geniessen und aufzugen. Weil Gott hat uns als Christen etwas geschenkt, was einfach einmalig ist. Wir haben durch Jesus eigentlich die Freiheit von dem Druck geschenkt bekommen. Von dieser Angst und von dem Sorgen um unsere Zukunft, die uns so oft antreibt, im Job alles zu geben, weil wir ja sonst Existenzängste haben und knapp rauskommen und alles verlieren. Jesus hat uns eigentlich freigesetzt von dem Druck, allen Menschen müssen zu gefallen. Und Jesus hat uns eigentlich freigesetzt von dem Nachjagen und Nachjagen und Nachjagen immer wieder im nächsten Hype und im nächsten Ding, wo meiner Seele etwas bringen soll. Jesus hat uns freigesetzt und er hat uns freigesetzt zu sagen, stopp, stopp. Ich kann anhalten und kann ausruhen und kann aufhören, beweisen müssen, wie gut das ich bin und dass ich mich ständig muss optimieren und vor der Angst zu versagen, kann ich auch Stopp sagen. Und die Gnade, die mir selber zu geben, stillt die tiefste Sehnsucht von unserer Seele. Und ich habe mir überlegt, was gibt es denn jetzt noch, wie macht man das? Wie kann man etwas ganz Konkretes in so einer Predigt weitergeben? Und ich habe die zwei Stühle hergestellt. Schade, ich hätte gerne irgendetwas noch Besseres gehabt. Ich habe die zwei Stühle hergestellt als Bild. Ich glaube, ich habe vorhin davon geredet, dass man irgendwie wie immer so unterwegs ist. Ich zeige es jetzt so. Ich bin wirklich mit im Auto auf Vollgas, habe Stühle in der Hand, lehne mich nach vorne und fräse durchs Leben durch. Die ganze Zeit in diese Richtung. Jage ich etwas nach, was ich noch muss haben, was noch sein soll, was auch noch müsste optimiert werden. Und ich hetze und stresse und jage. Und sobald, dass ich mir Gnade schenken und möchte ausbrechen, muss ich umkehren und in die andere Richtung schauen. Und die andere Richtung bedeutet, ich jage nicht dem nach, wo irgendwo dort vorne ist und ich vielleicht sogar niemals werde erreichen, sondern ich setze mich innerlich um in meinen Gedanken und schaue dort her, woher ich komme. Mein Ursprung ist in Gott, ich schaue auf Gott. Wer er ist, zu was er mir gemacht hat, was er mir gegeben hat, was er in meinem vergangenen Leben schon alles bewirkt hat. Und ich empfange das und dann geschieht etwas. Heute Morgen habe ich es wieder gemacht. Gut, bei mir ist es jetzt schon eine Routine. Bei mir macht es einfach Klick, wenn ich am Morgen verwache und ich fange gerade an zu danken. Wenn du das anfängst machen, ausbrechen und dich innerlich umsetzen und die Richtung wechselst, den Fokus wechselst, weg von dem, was du noch alles haben musst, zu dem hin, was du alles schon hast und woher das kommst, auf Gott ausrichtest, passiert etwas. Du entdeckst lauter Sachen, die du hast und das macht dich dankbar. Und ich habe am Morgen das erste Mal gesagt, danke. Hey, Ich bin so froh, bist du mit mir, Gott. Ich bin so froh, drehst du mit durch den Tag. Ich bin so froh, hilfst du mir heute in dem Dienst von dieser Predigt. Ich bin so froh, bist du meine Stärke und meine Kraft. Dann fließt das. Und es kommt eine Dankbarkeit, wo etwas anfängt zu fließen lassen. Das geht zu Gott, aber es kommt gleichzeitig nah zu einem. Und es fängt an von Freude auslösen. Und es fängt an von Zufriedenheit auslösen. Und es tut der Seele gut. Und es macht einfach etwas so Gutes mit einem. Wenn man anfängt zurückzuschauen, woher man kommt, wer Gott ist und was er einem gegeben hat und was er schon gemacht hat in der Vergangenheit. Es macht mit uns etwas. Genauso wie der Lebensstil von dieser Welt etwas mit uns macht. Wenn alle ständig etwas nachhetzen, wo noch besser, noch grösser und sie noch glücklicher soll machen. Wenn ich von diesem Lebensstil, werde ich krank, ehrlich gesagt. Und wenn ich wechsle zu diesem Lebensstil, Fokus auf Gott, wer er ist, was ich habe, wer ich bin, werde ich gesund. Ich werde Gnade empfangen und ich werde dankbar drinnen. Das ist ein konkreter, umsetzbarer Punkt in unserem Alltag, wo wir einfach uns Mut selber zusprechen, zu stoppen im Tag, egal wie das Karussell rotiert und sagen, nein, für meine Seele, halte ich an. Für meine Seele setze ich mich innerlich um. Um meiner Seele einen guten Hüter zu sein, um ihr etwas Gutes zu tun, stoppe ich und wechsle den Fokus auf Jagen, nachher Jagen zu, auf Gott schauen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Was ich phänomenal finde, ist, dass x jüdische Fest, die wir auch noch abgewandelt feiern als Christen, genau das zum Ziel hatten. Und der Gedanke, dass Fester genau für das da sind, um auszubrechen aus dem Ketz, den Fokus auf Gott zu richten und sich darauf zu freuen, wer er ist, wer ich bin, was ich empfangen habe, finde ich genial. Wenn es Schavot, zum Beispiel das Fest von der Dankbarkeit für das Gesetz Gottes, oder? Das jüdische Erntedankfest, das Wochenfest, von der zweiten Ernte und das Fest von der ungesäuerten Brot und so weiter. All diese Feste haben immer eins im Zentrum gehabt. Gott hat klar gesagt, so viel sollen ihr arbeiten während diesen Festen und so lange sollen ihr feiern. Stoppen, feiern, auf mich schauen und dankbar sein. Das ist das Lied in diesen Fest. Das finde ich cool. Cool, dass Gott uns eigentlich signalisiert hat, schon lange signalisiert hat, es feiert, feiert das Leben, feiert mich und Gnade fließt euch zu und Dankbarkeit wird sich ausbreiten. Das ist göttlich verordnete Wellness, wirklich Seelenwellness. Und so möchte ich heute auch schliessen mit dem erneuten Aufruf. Und ich hoffe, die zwei Tools helfen euch ein bisschen. Kauft doch den Lederach leer und sagt nein. Ehrenwort, wirklich. Wenn es hilft, den Stress zu brechen, wenn es hilft, euch auch umzuprogrammieren, sucht es, kauft es oder dann soll euch Gott Gnade geben, etwas zu entdecken für euch. Bist ein guter Hüter von deiner Seele, indem du lernst, übst, trainierst, Gnade zu empfangen und Dankbarkeit wachsen zu lassen in dir drin. Ruhe regelmäßig in dieser Gnade Gottes und schau auf ihn und wer er ist und was er dir geschenkt hat. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich hoffe, diese Serie hat euch inspiriert.